Ja, hallo zusammen, ich bin's, Carsten Linke. Macht es wie ich und hört euch jetzt die neue Folge Vorwärts nach Weit an.
Der Vorwärts nach Weit Podcast. Bei meinsportpodcast.de.
Hallo und herzlich willkommen zu Vorwärts nach Weit, dem 96 Podcast bei meinsportpodcast.de. Nicht nur die Länderspielpause ist vorbei, sondern auch mein Urlaub. Deswegen freue ich mich sehr, wieder hier zu sein und euch zu begleiten in dieser Sendung über Hannover 96, über das erste Spiel nach der Länderspielpause. Vielen Dank an der Stelle nochmal an Olaf für die hervorragende Vertretung. Ich kann gar nicht mehr als loben. Es war sehr angenehm, dir zuzuhören, Olaf, und ich freue mich aber trotzdem wieder zurück zu sein und jetzt mit euch zusammen über das nächste Spiel sprechen zu dürfen. Und was ist das für ein Spiel? Also, Freunde, gucken wir drauf. Länderspielpause ist vorbei, 96 mit 4 Siegen aus 4 Spielen, 12 Punkten, wirklich völlig schadlos in die Saison gestartet. Besser, glaube ich, als wir alle das erwartet haben. Und jetzt kommt es zu dem großen Wiedersehen. Es kommt nicht nur zum einzigen Topspiel bis mindestens November, sondern es kommt auch zur Rückkehr von unserem Ex-Trainer Stefan Leitl, der hier mit seiner 3-Jahres-Mission, ich muss es nochmal so deutlich sagen, gescheitert ist. Und sprechen wir aber gleich drüber. Erstmal darf ich mich freuen, dass auch ein paar Leute an meiner Seite sind. Und als erstes begrüße ich und freue mich sehr, jetzt gratulieren zu dürfen, A, zum Geburtstag und B, dass du heute Abend hier bist. Schönen guten Abend, André.
Juhu, ich freue mich auch, heute hier sein zu dürfen und ich freue mich auf diese geile Mannschaft und auf den hoffentlich geilen Podcast und dann das geile Spiel am Samstagabend und den geilen Sieg und den geilen Rauschmiss von Leitl. Ich feiere jetzt schon.
Ja, damit schön, dass ihr eingestellt habt bei Vorwärts nach Weit, dem 96-Podcast bei meinsportpodcast.de. André, da habe ich schon alles gesagt, was es zu sagen gibt. Aber nein, wir machen natürlich noch ein bisschen weiter und wollen das noch ein bisschen ausschmücken. Und das tun wir gerne. Ich tue das gerne. Mit Chris. Schönen guten Abend, Chris.
Ja, moin. Ich bin aus zwei Gründen hier. Erstens natürlich, weil André Geburtstag hat und zweitens, ich dachte, Olaf ist auch immer noch da. Ich bin jetzt ein bisschen erschüttert, dass du nach deinem 2-wöchigen Urlaub in der Woldenbergstraße heute Abend dann doch wieder zurückgekommen bist. Tobi, nein, kleiner Spaß. Ich freue mich, hier sein zu dürfen und ich bin sehr gespannt, ob André recht hat und ob wir mal nachtreten am Wochenende.
Ja, also Olaf habe ich als letztes an der Leine gesehen mit so Betondingern anstatt von Schuhen. Also,
Göttinger-Nummernschild. Verstehe ich gar nicht. Aber ist egal. Schwamm drüber. So, und wer auch noch da ist und, wer nicht da ist, kann ich schon
sagen. Er schwamm ja gerade nicht drüber. Das ist ja das Problem. Das lag an den Schuhen.
Ja, auch schön. Ja, trotzdem schwamm drüber. Ja, so nicht er schwamm rüber. Wer auch hier ist oder wer nicht hier ist, wer nicht hier ist, ist der Luca, der ist nämlich jetzt auch im Urlaub. Liebe Grüße da in den Urlaub an Luca. Wer aber natürlich wieder da ist, ist Ferdi. Und Ferdi, du wirst uns heute so ein bisschen, und ich bin sehr gespannt, wie du es machst, auf das Spiel vorbereiten und uns abholen, wie die Mannschaften auftreten werden. Schönen guten Abend, Ferdi.
Servus, Tobi. Ja, während Luca irgendwo in der Sonne liegt und es sich gut gehen lässt, darf ich über Stefan Leitl reden. Ich habe das Gefühl, ich habe so ein bisschen das kürzere Ende des das Streichholz gezogen, aber ich freue mich trotzdem, hier sein zu dürfen.
Es ist das ganz kurze Ende des Streichholz, muss ich ganz ehrlich sagen, aber ich freue mich auch, dass du dann da bist und dieses kurze Streichholzende dann trotzdem genommen hast. Ich sagte schon, es ist die große Rückkehr unseres Ex-Trainers. Stefan Leitl mit vielen, vielen Vorschusslorbeeren auch von uns begrüßt worden vor 3 Jahren in Hannover, dann 3 Saisons nicht ganz bekommen, 2,5 Saisons bekommen. Ja, es war nicht alles Gold, was glänzt und ich habe mich gefragt, was hat eigentlich diese Person auf der Trainerbank mit dem Trainer gemacht, der Kräuter Fürth in die Bundesliga gebracht hat.
Aber ich frage mich, was hat da geglänzt, Tobi? Ich möchte hier mal eine klare Stellungnahme von dir. Was hat denn da geglänzt in den 2,5 Jahren? Und du hast das gerade so ausgedrückt, er hätte 3 Jahre haben sollen und nur 2,5 gehabt. Er hatte doch gefühlt 2,5 zu viel.
Das bestreite ich nicht. Ich sage nur erstmal, es gab einen 3-Jahres-Plan und er kam schon als glänzendes Etwas hierher. Wir haben immerhin 500.000 Euro Ablöse für ihn bezahlt. Sei es drum, am Ende waren wir uns alle auch schon nach relativ kurzer Zeit einig, dass es vielleicht nicht der richtige Schritt gewesen ist. Und deswegen wiederhole ich meine Frage. Ich möchte tatsächlich wissen, was hat diese Person mit Stefan Leitl gemacht, der mal auf der Trainerbank bei Greuther Fürth gesessen hat. Sei es drum. Stefan Leitl kommt zum ersten Mal zurück zu seinem Ex-Club Hannover 96. Und mich würde auch interessieren, wie sieht das eigentlich Stefan Leitl? Und da sind wir froh, ich bin es zumindest, dass Stefan Leitl genau das heute in der Pressekonferenz bei Hertha BSC beantwortet hat. Hören wir doch mal kurz rein.
Es sind sicherlich aus der Mannschaft nicht mehr allzu viele da. Ich weiß nicht wie viele, aber ich glaube 15 bis 17 Neuzugänge. Von daher sind nicht mehr so viele da. Natürlich kennt man im Staff oder im Club natürlich noch, sind bekannte Gesichter da. Und trotzdem ist es natürlich, wenn man dann zu seinem Ex-Verein zurückkehrt, erstmalig. Also es ist ja nicht das erste Spiel, sie waren ja bei uns in der Rückrunde noch. Trotzdem ist es immer was Besonderes. Und ich freue mich auch drauf, weil die Zeit in Hannover, wie gesagt, die war okay. Wir konnten sie nicht ganz krönen, so wie wir uns das vorgestellt haben, aber das gehört in diesem Business dazu.
Die Zeit in Hannover war okay, sagt er. Ich fand sie nicht okay, aber sei es drum, egal, fertig. Also, Zeit in Hannover war okay. Wie ist die Situation bei Hertha? Sie haben 4 Spiele gespielt. Es sind 2 Unentschieden bisher rausgesprungen. 2 Niederlagen sind auf Platz 17 der Tabelle, schon 10 Punkte hinter uns. Ist das dann wirklich noch der Aufstiegskandidat, von dem alle zu Beginn, oder nicht zu Beginn, sondern vor Beginn der Saison geschrieben und gesprochen haben?
Ich mach's mal kurz, nein. Und generell muss ich sagen, als ich mir so ein bisschen die Hertha angeschaut habe, kennt ihr so das Gefühl, wenn ihr vielleicht eine Ex-Freundin, einen Ex-Freund, die ihr so seit ein paar Jahren nicht gesehen habt, irgendwann wieder seht auf der Straße oder auf Insta und ihr euch so denkt, was habe ich mir damals gedacht? So ein bisschen geht's mir mit der Hertha unter Stefan Leitl, weil es ist schon ein ziemliches Déjà-vu, was die Hertha zusammenspielt im Vergleich zu den Problemen, die wir aus Hannover gut genug kennen. Und die ersten Spiele sind jetzt nicht, die waren jetzt nicht super unglücklich, die waren einfach wirklich nicht gut. Die haben ein Tor geschossen in 5 Spielen, wenn man den DFB-Pokal mitnimmt. Und ich habe noch eine Statistik gefunden, die ich wirklich besonders eklatant fand. Das sind nämlich die Großchancen pro Spiel, die herausgespielt werden. Hannover 96 liegt dabei starken 3,3. Unser letzter Gegner, Holstein Kiel, liegt da zum Beispiel bei 2,5. Ist auch noch sehr ordentlich. Die Hertha liegt bei einer Großchance pro Spiel. Die können wirklich ums Verderben nicht aus dem Spiel heraus irgendwelche Gefahr kreieren. Das ist, und das mit Fabian Reese, mit Maurice Krattenmacher. Insofern ja, neuer Verein, alte Probleme. Und ich bin sehr froh, dass wir diese Probleme diesmal als Gegner attackieren können und nicht uns nicht im Quick and Dirty selber darüber ärgern müssen.
Absolut. Ich habe auch ein absolutes Déjà-vu, aus dem Spiel heraus keine Chancen zu kreieren. Das kennen wir doch hier aus Hannover auch noch zu Genüge. Und da würde mich interessieren, Ferdi hat es gerade beschrieben, so ist eigentlich die Situation gerade bei Hertha. Es ist der Leitl-Fußball, den wir hier alle leidlich kennen. Und mich würde interessieren, was sagt eigentlich der Trainer dazu? Also wie sieht Stefan Leitl seine Situation bei der Hertha jetzt gerade vor dem Topspiel am Samstagabend? Hören wir auch da mal ganz kurz rein.
Jetzt geht es darum, von Woche zu Woche zu denken und die Spiele einzeln zu betrachten und ins Punkten zu kommen. Und ich bin nach wie vor total von den Jungs überzeugt, auch in dieser Konstellation, wie wir momentan dastehen, ja, in Form von Spielern, die zur Verfügung stehen. Und deswegen immer weitermachen, nächstes Spiel im Blick haben, energetisch an ein anderes Limit kommen und dann werden wir auch ins Punkten kommen.
Sie müssen nur ins Punkten kommen. Er ist immer noch überzeugt von den Jungs, die er da hat und die er zur Verfügung hat. Ferdi, werden Sie bei uns ins Punkten kommen? Und wenn, wie wollen Sie es denn anstellen?
Ich glaube, also die Sache ist ja, Hertha steckt aktuell ziemlich in der Scheiße. Stefan Leitl ist bei uns auch schon ein paar Mal in der Scheiße gesteckt. Und er hat immer ein relativ bewährtes Konzept ausgegraben, das er, glaube ich, auch diesmal wieder ausgraben wird und das er auch besonders gerne gegen Christian Tietz ausgegraben hat. Das heißt, tief stehen, Räume dicht machen und auf Fehler warten. Und man muss ja fairerweise sagen, das hat bisher auch gegen Christian Tietz ganz gut funktioniert. Die Bilanz von Christian Tietz gegen Stefan Leitl sind 6 Spiele, 4 Punkte und ein Torverhältnis von 4:14. Das heißt, obwohl wir uns, glaube ich, alle einig sind, dass Christian Tietz der bessere Trainer ist, muss man fairerweise festhalten, Stefan Leitl hat es gegen Christian Tietz bisher ganz gut gemacht. Und die Spiele in Magdeburg waren jetzt ehrlicherweise in den letzten Jahren selten welche, vor denen wir sonderlich viel Angst hatten. Warum war das so? Ich würde auch sagen, und damit gebe ich gleich auch ein bisschen Entwarnung, weil Magdeburg einfach teilweise die Qualität gefehlt hat, die individuelle, um das Christian Tietz-Spiel so durchzuziehen, so konsequent. Und da sind wir einfach ein bisschen besser aufgestellt. Ich glaube aber trotzdem, dass es ein kniffliges Spiel wird, weil Stefan Leitl wird, ich glaube, trotz Personalnot wieder die Dreierkette auspacken. Der wird sich da hinten reinstellen und ja, uns versuchen, das Leben schwer zu machen. Das kann auch funktionieren, wenn dann offensiv einer der individuell starken Spieler der Hertha irgendwie mal doch einen genialen Moment hat, die bisher noch abgegangen sind. Im Großen und Ganzen glaube ich aber trotzdem, dass das Leitl-Rezept, das er bisher immer gegen Christian Titz auf den Platz gebracht hat, dass er es damit deutlich schwerer haben wird. Einfach, weil wir nochmal eine deutlich höhere individuelle Qualität haben und weil bei uns die Innenverteidiger nicht jeden zweiten Pass mitten zum Gegner spielen.
André, also dann könnte man ja sagen, jetzt am Ende von dem, was Ferdi gesagt hat, könnte dein Nachtreten auf dem Fußballplatz ja funktionieren.
Ich will gar nicht nachtreten, brauche ich auch gar nicht. 96 hat die Qualität, um gegen dieses Hertha, was ja durchaus individual stark besetzt ist, zu bestehen, zu gewinnen, die Erfolgsserie fortzusetzen. Und wenn nicht ganz großes Glück, Pech, Spielverläufe und so weiter, da kann ja immer was sein. Frühe rote Karte, unberechtigter Elfmeter, ihr kennt die ganze Scheiße ja. Wenn da nichts passiert, dann gehe ich auch davon aus, dass das Hannover 96 zu Hause vor ausverkaufter Hütte durchschaukelt und weiter gewinnen wird. Und zwar aus folgendem Grund. Genau wie das Ferdi am Anfang gesagt hat, die Leitl-Idee ist einfach keine Erfolgsidee. Und dass das mal in Greuther Fürth vielleicht zufällig geklappt hat, weiß ich nicht, ob das jetzt auch unbedingt an Leitl hing. Wollen wir es ihm nicht nehmen. Aber auf jeden Fall ist ja klar zu sehen, wo der Weg hingeht bei 96 und auch bei Hertha. Und ich gehe sogar noch einen Schritt weiter, sollte Hannover 96 gewinnen. Oder wie Leitl sagen würde, Hertha nicht ins Punkten kommen, dann ist auch die Geschichte Hertha und Leitl beendet. Das pfeifen die Dächer von den Spatzen. Ich glaube, es ist umgekehrt. Aber also auf jeden Fall, ich fände es ehrlich gesagt ganz nett, wenn wir 3-1 gewinnen würden und wir ihm nochmal zuwinken könnten und er dann für lange, lange Zeit nicht mehr den Weg ins Niedersachsenstadion finden wird.
Chris, wie ging es eigentlich dir, als Stefan Leitl relativ schnell nach der Demission in Hannover wieder einen neuen Job gefunden hat und es sogar dann Ablöse für uns gab und auch noch eine Erfolgsprämie für den Klassenerhalt, den er dann doch mit der Hertha geschafft hat?
Also ich war froh, dass er schnell wieder in Lohn und Brot war, weil das bedeutet, er war bei uns vom Gehaltszettel erstmal runter. Und wenn das dann sogar noch einen Beifang gibt in Form von Ablöse, ja mein Gott, ist doch gut. Und ob er sich damit oder ob Hertha sich damit einen Gefallen getan hat, das steht ja auf einem anderen Blatt Papier. Fakt ist, so viel Zeit, wie er bei uns bekommen hat, mit einem großzügig angelegten Dreijahresplan, wird er bei Berlin nicht bekommen. Und Berlin startet halt mit einer ganz anderen Anspruchshaltung in ihre Zweitligasaison als wir zu dem Zeitpunkt damals. Die wollen sofort wieder hoch und die ersten vier Spiele zeigen, dass er nicht der Messias ist, für den sie ihn vielleicht da aus der Ferne gehalten haben. Sie werden vielleicht ähnlich das mit Greuther Fürth festgemacht haben. Dann frage ich mich aber, was sie die 3 Jahre davor, also dann scheinen sie ja gar nicht in die zweite Liga geschaut zu haben, was da so los ist, weil sonst hätten sie gesehen, dass der Mann sehr ideenlos ist, viele Fehler häufig wiederholt, in gewissen Punkten scheinbar sogar unbelehrbar ist. Und von daher, ich würde mich genauso freuen wie André, wenn das jetzt am Wochenende auf dem Platz auch nochmal deutlich wird. Und ich bin jetzt nicht so fies zu sagen, ich freue mich, wenn er dann entlassen wird, aber ja, groß traurig bin ich dann auch nicht.
Ja, verstehe ich, Chris. Ferdi, das klingt so ein bisschen so, als wäre der Star bei Hertha BSC nicht der Trainer. Ich glaube, da sind wir zumindest hier alle mal einer Meinung. Nichtsdestotrotz muss man ja ganz ehrlich sagen, dass Hertha schon eine Qualität auf den Platz bringen kann. Ganz bewusst auf dem Platz, nicht neben dem Platz. Was sind denn da so Spieler, wo wir wirklich drauf achten müssen? Ich meine, klar, du wirst Fabian Reese nennen. Fabian Reese, der ehemalige Kieler, seit 4 Saisons sogar, immer zweistellig getroffen in der zweiten Fußball-Bundesliga. Das heißt, das ist wahrscheinlich schon einer der Top-Spieler. Aber wen haben wir da noch?
Also zu Beginn möchte ich wirklich sagen, es fällt in die Kategorie Kriegsverbrechen, was Stefan Leitl mit der Qualität an Einzelspielern macht, die er bei der Hertha zur Verfügung hat. Weil das ist jetzt kein durchgängig starker Kader, aber die haben schon brutale Einzelspieler. Du hast Fabian Reese schon erwähnt, der fällt da rein. Aber auch ein Michael Cuisance, Gott, Zungenbrecher, der technisch einer der feinsten Mittelfeldspieler ist, die man in der zweiten Liga finden wird. Und der, nachdem er ja mal ein großes Talent bei Bayern und Gladbach war, jetzt irgendwie doch so eine gute Zweitligakarriere hinlegt. Sie haben Maurice Krattenmacher, ein 20-jähriges sehr, sehr starkes Talent. Sie haben David Kownacki, einen Stürmer, der auch in den letzten beiden Saisons bei Düsseldorf immer zweistellig getroffen hat. Also da ist schon sehr, sehr viel Substanz vorhanden. Und ich möchte noch zwei Namen erwähnen, die man vielleicht noch gar nicht so sehr auf dem Schirm hat. Das ist einmal Tjaak Ernst, der Torhüter. Der hat, anders als Nahuel Noll, ist jetzt im Aufbau relativ limitiert. Der hat aber auf der Linie wirklich seine Stärken. Ich glaube, der, wenn der ein starkes Spiel erwischt, dann kann uns das Leben ein bisschen schwer machen. Und ein ganz spannender Mann ist Kenneth Eichhorn, ein Sechser, der erst 16 Jahre alt ist. Und Tobi und ich haben vorhin nochmal nachgeschaut, der jüngste Spieler der Zweitliga-Geschichte. Und weil er es in seinen Einsätzen bisher sehr gut gemacht hat und bei der Hertha fairerweise halt auch die anderen einfach nicht so überzeugt haben, könnte ich mir sogar vorstellen, dass wir den diese Woche mit gerade einmal 16 Jahren von Beginn sehen. Und ich glaube, das ist ein Spieler, der seine Karriere auch nicht bei Hertha beenden wird, sondern der für deutlich Höheres vorgesehen ist dann irgendwann mal.
Also gibt es ja schon Substanz im Kader, wie du es gesagt hast. Es gibt Qualität in diesem Kader. Und besonders schön finde ich das mit dem Kriegsverbrechen, was Stefan Leitl mit dem Kader macht. Nichtsdestotrotz müssen wir ja sagen, die Bilanz hat es gegeben. Ne? Also du hast aber es ja auch schon wieder entkräftet. Also wir haben unseren Zeiten mit Stefan Leitl auswärts in Magdeburg, so müssen wir es ja sagen, immer gut ausgesehen. Wir haben 4-0 gewonnen, 3-0 gewonnen, 3-0 gewonnen. Jetzt hat die Bilanz, die Ferdi zitiert hat, die natürlich vollständig war, weil Magdeburg hat auch mal bei uns gewonnen und unentschieden gespielt und auch unentschieden gespielt bei Hertha. Aber die Auswärtsspiele, die Leitl gegen Tietz gespielt hat, zumindest in der zweiten Fußball-Bundesliga, nee, grundsätzlich die Auswärtsspiele, die Leitl gegen Tietz gespielt hat, die waren immer erfolgreich und ohne Gegentor. André, reicht dir das, dass Ferdi sagt, unser Kader ist aber stärker? Ich glaube, dass unser Kader deutlich breiter ist als der von Magdeburg. Deswegen, ich würde Ferdi da grundsätzlich folgen. Wie siehst du es? Also reicht dir das als Argument oder brauchst du das gar nicht? Weil das sind alles Nebenkriegsschauplätze, weil du bist eh überzeugt, dass wir gewinnen.
So, ich bin völlig überzeugt von Titz. Ich bin völlig überzeugt von dem Kader von Hannover 96. In der Spitze, in der Breite, in der Startelf. Wir haben keinerlei großartige Verletzte. Das heißt, da müssen wir auch nicht großartig umstellen. Das heißt, die Besten können spielen. Aus den Länderspielen, die gekommen sind, kamen wieder, waren fit, hatten auch Minuten, haben Selbstvertrauen getankt, Thema U21 und so. Nein, also ich glaube, wenn nicht die Pause als Pause unser Problem ist, dann spielen wir exakt so weiter, wie wir auch die ersten Spiele angegangen haben. Und dann wird es für jede Mannschaft in der zweiten Liga schwer. Natürlich auch in unseren ersten Spielen, in allen Spielen hätten wir, wenn das ein bisschen unglücklicher gelaufen wäre, sicherlich auch nochmal Punkte hätten liegen lassen können. Aber wenn wir mal das rausnehmen, wir machen das schon, da bin ich mir sicher. Und nochmal ganz kurz, ihr feiert das ja hier so gerade so ein bisschen ab, wie der großartige Leitl, das Magdeburg auswärts an die Wand. Ich erinnere mich tatsächlich an zwei Spiele, die hoch ausgingen, 3-0, 4-0, die, ich sag mal, was das Spielglück oder den Matchverlauf angeht, sehr, sehr, sehr für uns gelaufen sind und deswegen am Ende zu so einem Ergebnis kamen. Habe ich damals gefeiert, fand ich gut, war ja 6, oder bin ja immer noch 96-Fan. Aber ob das jetzt unbedingt an Leitls ausgebufften taktischen Finessen und Analysen gelegen hat, weiß ich nicht. Aber auch die möchte ich ihm nicht nehmen. Leute, ich mache mir gar keine Sorgen. Hannover 96 muss in dieser Saison erstmal geschlagen werden. Und der Aufstieg wird über Hannover 96 gehen. Beides wird Hertha zumindest mal am Samstagabend nicht hinbekommen. Da bin ich relativ gespannt und überzeugt. Und ich frage mich eher, aber wir kommen ja nachher erst zum Tippen, von daher schiebe ich es noch ein bisschen, aber ob es ein 3-0 oder ein 4-1 wird.
Na, du hast ja 3-1 schon gesagt für dich, also beide Tipps, die du gerade gesagt hast, sind nicht deine, denn du hast dich auf 3-1 schon festgelegt, liebster André.
Ja, Hauptsache drei oder mehr Buden. Also ich bin fest überzeugt, wir machen das.
Ich finde das sehr,
0, zwei Tore.
Ich finde das sehr erfrischend, wie du dich hier präsentierst. Ich habe dich ja schon 6 Jahre lang an meiner Seite in diesem Podcast und ich habe noch
aber
nie
erlebt. Aber 6 Jahre war es anders, Tobi. Jetzt sei mal ehrlich. Jetzt ja. Du warst jetzt im Urlaub und so. Sei doch mal ehrlich. Nochmal, wir können noch mal verlieren und wir werden noch mal 2 Spiele am Stück verlieren. Ist alles klar. Und Hertha ist auch ein großer Name. Dies, das, Ananas und so weiter. Aber jetzt mal ganz ehrlich. Wann waren wir jemals so entspannt, so überzeugt, so auch mal tolerant für Fehler, weil wir wissen, diese Mannschaft, auch wenn sie 1-0 in Kiel zurückliegt zur Halbzeit, die ziehen das durch, die haben die Qualität, da muss man ein bisschen warten und dann kommt's. Und ganz ehrlich, es ist grandios aktuell, Hannover 96-Fan zu sein, sich das anzugucken. Ich habe damit nach dem Debakel unter 2,5 Jahre Leitl nicht mehr gerechnet und hätte auch gedacht, dass Titz viel mehr Zeit benötigt, dass diese ganze Kaderumbruchstruktur nicht so schnell so gut funktionieren kann. Die Zukunft wird rot.
Liebe Grüße an Steffen Krach. So, also Chris, André hat gerade gesagt,
für den wird sie Tristesse und Grau.
So, also André hat gerade gesagt, dass die Pause zu Unzeit vielleicht kommt, weil wir mitten im Lauf gewesen sind. Unser Trainer Christian Tietz hat allerdings gesagt, naja, gucken wir mal genauer hin. Also wir hatten da schon so ein paar angeschlagene Spieler. Wir hatten einen Hayate Matsuda, der die Pause dringend brauchte. Wir hatten einen Ime Okon, der die Pause dringend brauchte, der auch nicht zur Nationalmannschaft fahren konnte. Das heißt also, Chris, folgst du da unserem Trainer oder folgst du André? Also unser Trainer sagt, nee, Pause war gut und wir kommen gestärkt daraus. Und André sagt, hat man uns, wenn er was Negatives, da hat er was Negatives gesagt, hat man uns ein bisschen den Flow genommen.
Vorher, meine Erinnerungen an die Siege gegen Magdeburg sind leider, dass ich mich davon habe damals immer blenden lassen und gedacht habe, jetzt geht's los. Und dann ging's los, aber halt nach hinten. Ich glaube, ich bin eher bei Titz, weil man darf diesen psychologischen Effekt nicht vergessen, was 2 Wochen Zeit machen mit diesen beiden Mannschaften in ihrer jeweiligen Situation. Wir haben fulminant die Liga begonnen, besser kann man nicht starten, haben Rückenwind bekommen, unsere Spieler konnten die Länderspielpause dazu nutzen, vor allen Dingen in den U21-Mannschaften noch zusätzliches Selbstvertrauen zu tanken, belohnt zu werden für ihre bisherigen Leistungen, früh belohnt zu werden. Ich glaube, das wird diese Spieler noch mehr beflügeln. Während Hertha 2 Wochen Zeit hatte und vor allen Dingen auch die Presse 2 Wochen Zeit hatte in Berlin, mal auf die aktuelle Situation hinzuweisen und zusätzlichen Druck aufzubauen. Und das wird Druck sein, den Leitl definitiv spürt. Von daher bin ich froh, so rückblickend, dass André hier ja heute scheinbar sitzt, weil er seine Ankündigung, die DFB-Zentrale niederzubrennen, für den Fall, dass wir das letzte Spiel gewinnen, anscheinend nicht umgesetzt hat, somit die Spiele stattfinden konnten. Und ich glaube, wir werden von dieser Länderspielpause profitieren.
Und da gucken wir jetzt mal rein, Haken an Hertha BSC. Wie kommen wir eigentlich aus dieser Länderspielpause? Wir 4 Typen hier natürlich perfekt, super erholt und richtig voller Tatendrang. Aber wie sieht es denn bei Hannover 96 aus? Wie sieht es beim Kader aus? Wir hatten, was ich gerade schon sagte, unser Trainer sagte, wir hatten ein paar angeschlagene Spieler. Wir hatten einige Abstellungen, übrigens die meisten in der 2. Fußball-Bundesliga, was Nationalspieler angeht. Hören wir mal rein. Sind denn eigentlich alle fit? Hat unser Trainer uns erklärt.
Gestern sind alle, ja. Wann ist wieder okay? Der hatte gestern schon nach der Magenverstimmung einen Lauf gemacht und hat heute ganz normal trainieren können. Bei den Nationalspielern ist es trotzdem so, dass die am Dienstag gespielt haben, heute zwar hier vor Ort waren, aber nicht am Mannschaftstraining teilgenommen haben. Da ging es nur darum, regenerativ in ihnen zu trainieren, ihnen die kurzen Ablauf bei den Standards zu zeigen, sie nochmal mitzunehmen. Was für ein Gegner erwartet uns, ihnen das zu zeigen?
Also, alle sind gesund. Alle sind fit, Vanis Taibi, er hat es gesagt nochmal, zu Beginn der Woche hat er sich da irgendwie den Magen verdorben, auch der ist wieder mitten im Training. Die Jungs, die jetzt bei den Länderspielreisen waren, natürlich haben sie unter der Woche nicht trainiert, aber sind gesund und sind fit aus der Länderspielpause gekommen. Ferdi, jetzt müssen wir also ein bisschen auf 96 gucken. Bevor wir gleich dazu kommen, wie wir aufstellen, und ich bin sehr gespannt, was ihr zu meiner Aufstellung, die haben wir ja schon geleakt, sage ich mal. Die erkläre ich auch gerne nochmal. Müssen wir uns nochmal den Kader von 96 angucken. Es ist doch noch ein bisschen was passiert zum Deadline Day in der Länderspielpause. Wir haben mit Tadel Momodu noch jemanden abgegeben. Alles Gute natürlich, Thaddeus, für dich in Bielefeld. Also auch der ist dann wieder mit seinem Wörli vereint, weil, wie hat er so schön im Antrittsvideo von Arminia gesagt, was hast du am meisten vermisst? Wörli. Also beide sind wieder vereint und spielen in Zukunft für Arminia Bielefeld. Aber 96 hat auf dem Transfermarkt auch nochmal zugeschlagen. Es ist uns zwar nicht gelungen, Havard Nielsen und ein Brooklyn Eze abzugeben, aber es ist uns gelungen, jemanden Neues zu verpflichten. Ganz kurz, bevor wir auf den Spieler gucken, ich will eins sagen. Es gibt bei diesem Spieler schon etwas, worauf wir auch hinweisen müssen. In seiner Vergangenheit in England ist es zu einer Anklage gekommen, dass er unter Vergewaltigungsverdacht gestanden hat. Es gab ein Verfahren und er wurde freigesprochen. Hannover 96 hat aber nicht nur sich das Urteil angeschaut, sondern Hannover 96 hat gesagt, sie haben den Fall auch nochmal geprüft, bevor sie überhaupt mit ihm Kontakt aufgenommen haben. Erstens, Ich finde es gut, dass 96 das macht. Ich finde es gut, dass 96 das ernst nimmt und sowas nicht unter den Teppich gekehrt wird, nach dem Motto, da hat es nie was gegeben, sondern 96 hat es ganz proaktiv auch kommuniziert. Das finde ich gut. Und dann gebe ich zumindest diesem Spieler erstmal diesen Vertrauensvorschuss. Ich verstehe jeden faden Beigeschmack und ich finde auch, dass über sexualisierte Gewalt und im Sport, und nicht nur im Sport, aber auch vor allem im Sport, viel mehr gesprochen werden müsste. Ich finde es aber nochmal gut, dass 96 das ernst genug genommen hat, um diesen Fall nochmal unabhängig zu prüfen und sich nicht nur auf ein Gerichtsurteil zu verlassen. Und deswegen will ich jetzt für mich den Haken erstmal dran machen und heiße William Kokolo hier bei uns. Herzlich willkommen. Kommt aus der französischen zweiten Liga, hat sich aus der englischen vierten Liga wieder hochgearbeitet, als er dann verständlicherweise keinen Job erstmal gefunden hat und bringt über 37 km/h Topspeed auf die Platte, nee, wir sind nicht im Handball, auf den Rasen. Das heißt, der wird nochmal neue Geschwindigkeitsrekorde in der zweiten Fußball-Bundesliga aufstellen und wird uns dann verstärken. Ist an sich gelernter Linksverteidiger, hat aber auch schon in der Innenverteidigung gespielt, hat schon links vorne gespielt. Ich behaupte ja, wir werden ihn rechts sehen. Wir durften ihn schon im Testspiel gegen den HSV sehen. Da hat er links gespielt auf der Schiene und hat zumindest mit seinen Sprints da schon, ich glaube, da war er 2-3 Tage im Training, mit seinen Sprints da schon gezeigt, wo es hingehen kann. Also, das heißt, dieser Spieler ist neu bei uns. Herzlich willkommen in Hannover. Und Ferdi, wird sich, also wie anders, Länderspielpause war jetzt 2 Wochen. So, wir haben vorher mal gesagt, okay, never change a winning team. Und jetzt ist aber auch Hussein Chakrun wieder zurück, wie Christian Tietz bestätigt hat. Das heißt, Hussein Chakrun, der ja begonnen hatte, in unserem ersten Saisonspiel im Heimspiel gegen Kaiserslautern. Diese Position hat Yannick Rochelt eingenommen. Ist auch, wie ich finde, von Spiel zu Spiel immer besser gemacht. Hüssen jetzt aber wieder zurück. Kokolo neu im Kader. Karten neu gemischt oder wie siehst du das?
Irgendwie so eine Mischung. Ich bin jetzt kein Fan davon, dass man nur, weil man gewonnen hat, unbedingt die Aufstellung beibehalten muss. Ich glaube auch Christian Tietz ändert da gern was, wenn er eben Spieler zurückbekommt, wenn er gerade auch über 2 Wochen Training den Eindruck bekommen hat, dass vielleicht ein Spiel das besonders gut gemacht hat und vielleicht nochmal gerade gegen die Hertha, die ich sehr tiefstehend vermute, guttun würde. Insofern, glaube ich, sehen wir größtenteils das, was wir in den letzten Spielen auch gesehen haben, sowohl von dem, wie wir spielen, als auch vom Personal, aber vielleicht an 1-2 Stellen dann doch einen Wechsel, den ich mir vorstellen könnte oder mir wünschen würde.
Ja, bin ich gespannt darauf, welchen du dann nennen wirst. Ich war aber auch darauf, was sagt unser Trainer? Lässt er sich in die Karten gucken? Sagt er uns vielleicht schon, dass er da feste Wechsel vorgesehen hat? Auf der PK gab er diese Antwort.
Also es ist insgesamt für uns jetzt für das Wochenende keine ganz leichte Entscheidung, weil wir mehrere gute, fitte Spieler auf der letzten Linie haben. Auch mit der Suche jetzt ein Spieler, der ja noch mit dem Rückstand kam, der es aber auch gut gemacht hat. Jetzt Mustafa wieder von der Nationalmannschaft gesund zurückgekommen. Es wird eine Entscheidung geben, die wir wirklich erst kurzfristig entscheiden vom Spiel, wie wir es in der Offensivreihe machen. Aber was natürlich das Gute ist, dass wir da so variabel reagieren können, weil ich glaube, dass dieses Spiel uns auch vor Aufgaben stellen wird, wo wir froh sind, dass wir in dem Bereich mit verschiedenen Spielertypen reagieren können.
Also es werden schwere Entscheidungen auch vor allem in der Offensive auf ihn zukommen. Boah, da bin ich mal gespannt. Das bedeutet natürlich, dass da irgendwie alles und nichts möglich ist, möchte ich mal beinahe sagen. Jetzt will ich dann doch, dass wir zumindest mal anfangen, über meine Aufstellung zu diskutieren. Wir haben es auf unseren sozialen Kanälen schon geteilt. Ich will es einmal ganz kurz für die es nicht gesehen haben, einmal skizzieren, was ich machen würde. Also ich würde erstmal im taktischen Grundkorsett würde ich bleiben. Natürlich spielt Nahuel Noll. Natürlich spielt Boris Tomiak und er spielt auch Virgil Gita. Gita spielt aber auf der rechten Seite. Warum tut er das? Weil Ime Okon aus der Startelf rausgeht. Bin ich gleich sehr gespannt, was André dazu sagen wird. Ime Okon geht aus der Startelf raus und Hendry Blank, der zumindest im Testspiel der U21 massiv überzeugt hat, wird in die linke Innenverteidigerposition gehen. Klar, Enzo Leopold, Kapitän, bleibt drin, ist völlig logisch. Maurice Neubauer bleibt drin, völlig logisch. Noah Laseko, herzlichen Glückwunsch zum richtig, richtig starken Spiel bei der U21. 2 Vorlagen hat er gegeben. Der perfekte Balljäger, den er auch bei uns gegeben hat, konnte er da auch präsentieren. Aseko bleibt natürlich auch drin. Ebenso bleibt Benedikt Pichler drin. Denn er muss die Hertha-Abwehr müde kämpfen, damit Kellmann es wie in der Nationalmannschaft machen kann und als Joker, wie bei uns auch schon vorher, treffen kann. Mir bleibt auch Yannick Rochelt drin, um die Frage nach Hüseyin Chakrun zu beantworten. Für mich wird Mustafa Bundu, den fand ich massiv überspielt, im Spiel gegen Kiel, rückt für mich aus der Startelf raus, dafür kommt der Esuta Iokota. Und ich mache noch einen Wechsel, Hayate Matsuda, und da erwarte ich viel Prügel, geht raus und dafür wird nach 2 Wochen im Training William Kokolo spielen. Also Freunde, jetzt dürft ihr. André, komm, fang du an. Deinen Ime Okon nehme ich raus.
Ja. Aber, weißt du, ich bin Pädagoge. Und wir müssen uns auch immer Gedanken machen in einer Klasse. Es gibt ja nicht nur Leistungsstarke, es gibt ja auch Leistungsschwache. Und den kann man ja nicht immer vor Augen halten, dass sie vielleicht nicht an jedem Punkt die gleiche Leistung bringen können wie andere. Und deswegen, Tobi, schön, dass du dir Gedanken gemacht hast. Schön, dass du auch 11 Spieler auf den Platz gebracht hast, denn beim Fußball spielt man mit 11 Spielern. Das hast du sehr gut gemacht. Damit könnte man spielen. Schön.
Ich finde, man kann auch hervorheben, dass er es geschafft hat, in seiner Aufstellung die Leute in ihrer Kernposition ungefähr zu belassen. Also wenn du noch nach positiven Faktoren
suchst. Das stimmt, guter Punkt. Danke, Chris, vielen Dank. Es wurde gerade schon schwer, aber ja, du hast völlig recht. Sehr gut, ja. Ferdi, hast du auch noch etwas, wo du sagen kannst, Mensch, Tobi?
Harvard Nielsen ist nicht in der Startelf.
Oh ja.
Ja, sehr gut.
Das kann man hervorheben. Gut. Ja, gut.
Ja, das hat er gut gemacht.
Aber Olaf ist halt auch nicht da. Das merkt man jetzt in dem Moment wieder.
Ja, Tobi, jetzt mal ehrlich. Also
ja, komm, ich erwarte von dir
Ehrlichkeit. Du warst auch derjenige, der gesagt hat, dass Brooklyn Ise voll durchstarten wird, einer der größten Linksverteidiger dieses Planeten wird und dann irgendwann uns dermaßen in die Champions League ballert. So, und dieser Tobi, ja, der eben stellt jetzt hier eine komplette neue rechte Seite auf den Platz, völlig ohne Not. Keiner ist verletzt, keiner hat sich wehgetan oder sonst irgendwas. Stellt den blank auf, nimmt Ime Okon vom Feld. Der hat überhaupt nichts getan, der arme Junge.
Ja, warte mal.
Also,
ja, nee, da darfst du aber, André, hast du jetzt auch die rosa Brille auf, weil Okon hat natürlich nach vorne
2 Gegentore getan,
aber er hat halt auch Gegentore mitverschuldet und gleichzeitig hat Blank die ganze Zeit die Füße ruhig gehalten, hat, wenn er eingewechselt wurde, solide gestanden, hat jetzt in der Länderspielpause gut performt. Es wäre jetzt ein guter Moment, diesem Spieler das Vertrauen zu zeigen, gerade auch gegen eine vermeintliche Spitzenmannschaft der zweiten Liga und zu sagen, jetzt kriegst du die Zeit. Und ich mache auch gleich weiter.
Ich würde sogar auch machen, Chris. Du hast völlig recht.
Ich also bin warte bei mal. Vielen. Warte, dann mach noch nicht weiter, Chris. André, auch du würdest Blank eher bringen? Okay, Ferdi.
Aber nur weil Blank reingehört in die Mannschaft und der Einzige, der für ihn gehen könnte, wäre Ime Okon.
Okay,
verstehe ich. Blank muss zeigen dürfen von Anfang an und dann wäre das Opfer in Anführungszeichen Ime Okon. Deswegen, ich finde die Argumentation von Chris richtig. Die Dreierkette, die du genannt hast, ich glaube, das wird die Start-Dreierkette werden. Okay. Ist richtig.
Finde ich stark von dir. Ferdi, gehst du da auch mit?
Hast du André ersetzt, Tobi?
Ich möchte nichts zu sagen.
Okay. Ich bin jetzt gerade ganz
überrascht. Im Chat wird auch gerade geschrieben, dass ich noch sagen soll, dass Tobi sehr gut und erholt aussieht nach dem Urlaub und dass er ein sehr netter Gesprächspartner ist.
Ich stelle fest, dass es die Betonfüße offenbar mit Massenrabatt gab.
Ja, lass mal. Also Ferdi, komm. Also gehst du jetzt mit uns allen mit und machen wir dann doch das zu unserer Dreierkette?
Also es ist ja schon seit vielen, vielen Wochen meine Dreierkette, muss ich sagen. Ich bin ja ganz großer Henry Blank-Fan. Und ohne jetzt zu viel auf Henry Blank versus Ime Okon irgendwie herumzudiskutieren, ich finde, das hat einen ganz großen Vorteil, nämlich dass Virgil Gita rechts spielen kann. Der hat jetzt zuletzt immer links gespielt und der hat es immer noch sehr gut gemacht. Ich finde, man hat aber schon auch gemerkt, dass er sich im Aufbau nicht ganz so einbringen konnte, weil es einfach schwieriger ist, wenn du als Rechtsfuß als linker Halbverteidiger spielen musst, die gerade auch bei Christian Tietz eben weit auf dem Flügel draußen spielen. Seine natürliche Position ist, finde ich, rechts. Da hat er nochmal einen größeren Impact auf unser Spiel. Deswegen, ich würde Henry Blank gerne die Chance geben. Ich glaube auch, dass Ime Okon zuletzt nicht so herausragend war, dass er unbedingt in die Startelf muss. Und für mich aber fast das größte Argument, wir kriegen Virgil Gita auf seine starke Seite. Das ist immerhin auch die Seite, wo er den, finde ich, immer noch schönsten Pass unserer Saison gespielt hat, nämlich für das erste Tor für Noel Aseko.
Absolut, da hast du völlig recht. Also von daher bin ich gespannt, nicht gespannt, überrascht, dass wir da doch einer Meinung sind. Aber na klar, das war schon auch ernst gemeint. Und André, bin ich bei dir. Es ist eine Entscheidung für Henry Blank, keine Entscheidung gegen Imo Okon. Das möchte ich auch ganz deutlich sagen. Imo hat mich bisher hervorragend überzeugt, auch wenn er da immer noch die ein oder andere Schwäche drin hat. Das sei ihm aber verziehen. Für den ist hier alles gerade absolut Weihnachten und Geburtstag an einem Tag. Und das dauerhaft. Und von daher super gemacht bisher. Chris, du hast aber noch mehr Dinge, die du noch ansprechen wolltest. Also ich glaube, Leopold brauchen wir nicht drüber reden. Ich glaube, auch über Aseko und Neubauer brauchen wir wahrscheinlich nicht reden. Aber dann gehen wir in die anderen Positionen rein.
Doch, wir müssen über Neubauer reden. Über Aseko und Leopold müssen wir nicht reden. Genauso wenig über Pichler. Und ich finde auch nicht über Rochelt, weil ich glaube, Rochelt braucht ebenso das Vertrauen des Trainers. Wenn man den jetzt durch Chakruhn ersetzen würde, riskiert man halt, dass es wieder ein Schritt zurück ist für ihn. Und ich glaube, Chakruhn hält es ja mit seinem Alter, mit seiner nicht drückenden Last der Ablösesumme eher aus, wenn er dann reingeworfen wird, was weiß ich, in der 70., 75. für einen Yannick Rochelt. Ich habe es sehr gemocht, wenn Jokota auf dem Platz war, hat mir sehr gut gefallen, wie er mit Matsuda zusammen agiert hat über rechts. Ich fand immer, die haben die Leute da fusselig gespielt und bedeutet, ich finde Jokota auf dem Platz eine gute Idee, wenn Matsuda spielt. Bedeutet, Kokkolo auf rechts sehe ich nicht. Ich sehe Kokkolo tatsächlich auf der Neubauer-Position über links, weil ich glaube, dass wir auf Publikumsliebling Bundu nicht verzichten sollten, wir dann über beide Flügel sehr, sehr viel Tempo hätten und hätten halt die Möglichkeit, Bundu rechts, Kokkolo links, Beginn, ja.
Oh, okay, gut.
Hertha muss was bringen. Mhm. So, und Hertha muss kommen. Und die Geschwindigkeit, die beide über die Außen mitbringen, sind halt gut. Bundu vorm Tor, Katastrophe bis jetzt, das wissen wir, aber Ballannahme, Ballkontrolle, Speed, da ist er fast unverzichtbar. Und ich finde es halt dann schön, dann zu wissen, dass wir mit einem Wechsel auf rechts, nämlich wenn wir Jokota bringen würden für Bundu, eine völlig neue Spielidee auf rechts haben, nämlich nicht mehr nur Tempo, sondern anfangen halt im Kurzpassspiel mit schnellen Bewegungen, mit schnellen Drehungen den Gegner vor eine völlig neue Aufgabe zu stellen. Von daher, Tobi, 3 Positionen anders, ansonsten bin ich völlig bei dir.
Also, um es mal zusammenzufassen, du setzt auf der linken Schiene dann Kokkolo ein, auf
der Neubauer.
Genau, auf der rechten Schiene Matsuda anstelle meines Kokkolo, vorne Bundu anstelle von Jokota.
Richtig. Und okay. Ansonsten bin ich bei dir. Okay, die Diskussion cool. Pichler oder Kellmann finde ich auch eigentlich überflüssig, weil sehr deutlich ist, dass beide Spieler völlig zufrieden sind. Und einen Pichler können wir über den überwiegenden Teil der Spielzeit mit seinen Fähigkeiten, mit seinen Skills, die sich zwar nicht in Toren als Vollstrecker abzeichnen, aber mit dem gesamten Restspiel können wir mit Pichler viel mehr anfangen als mit einem Kellmann.
Bin ich bei dir. Ferdi, wie siehst du das?
Ich habe 2 Veränderungen im Vergleich mit dir, Tobi. Für mich gehört Matsuda in die Startelf. Der war bisher brutal stark. Der ist einfach spielerisch, finde ich, auch einer unserer belebendsten Spieler. Der ist noch nicht immer 90 Minuten auf dem Top-Niveau. Aber gerade gegen einen Gegner, den ich tiefstehend erwarte, hätte ich gern Hayate Matsuda mit all seiner Kreativität, mit seinem Mut auf dem Platz. Ich sehe davor auch Jokota. Ich fand Bundu jetzt zuletzt sehr, sehr glücklos. Der hat eine super Vorbereitung gespielt und dann gefühlt mit Minute 1, als es wirklich losging, hat den jegliches Abschlussglück verlassen. Ich würde den vielleicht jetzt erstmal eher als Joker bringen. Ich sehe Jokota tatsächlich. Ich habe das, dafür wurde ich von Luca schon gesteinigt. Ich sehe Jokota auch einfach als den besseren Fußballer. Deswegen, ich würde gern die Seite mit Matsuda und Jokota sehen. Und links habe ich so ein bisschen überlegt zwischen Rochelt und Chakruhn. Ich bin am Ende bei Chakruhn gelandet. Ich verstehe die Argumente von Chris. Ich sehe es aber relativ ein bisschen nüchterner so, dass ich es einem 27-jährigen Rochelt schon zutraue, dass der auch von der Bank seine Leistung bringt. Ich finde, der hat auch seine beste Saisonleistung für uns gebracht, als er eingewechselt wurde. Ich weiß gar nicht mehr, welches Spiel es war, aber helft mir bitte.
Na, war es schon gegen Lautern oder war es erst gegen Düsseldorf? Wann hat sich denn Chakruhn verletzt?
Oh, ich glaube Düsseldorf, ne?
Ich Also ich bin raus, ich weiß nicht, ist egal.
Das, also gegen Kaiserslautern hat der ein unfassbares Spiel hingelegt und hat da alles auseinandergedribbelt.
Chakrun, meinst du?
Matsuda zusammen. Ja, und also das war brillant, aber offensichtlich konnte er das Level, warum auch immer, nicht halten. Deswegen ist ja auch Roche wieder reingekommen.
Nee, weil sich Chakrun verletzt hat, ja, genau.
Naja.
Naja, das hat nichts mit Level halten zu tun.
Ja, gut, aber weil er sich halt verletzt hat, konnte er sein Level ja nicht halten. Also ja. Nach dem Spiel gegen Kaiserslautern hättest du den nicht rausgenommen und deswegen kam Rochelt ja rein und Rochelt
schon hat gerettet.
Ist ja man okay, könnte aber jetzt machen. Auch als Argument für Jannik Rochelt erwähnen, weil wir haben es ja für andere Spieler vielleicht auch erwähnt, dass seine Testspielleistung gegen Hamburg auch sehr, sehr gut gewesen ist und mit einem schönen Tor gekrönt wurde.
War sie, ja, aber
und das Taibi, ärgert mich.
Taibi hat aber auch noch keiner in der Startelf, ja?
Ja, aber das genau dieses blöde Testspiel in Hamburg, wie sollte man sein lassen, so ein Quatsch. Und zwar aus folgendem Grund. Der Rochelt hat das tatsächlich ganz gut gemacht und ich bin jetzt nicht der größte Rochelt-Fan. Ich hatte mir nämlich gewünscht und ich weiß, dass der Kokkolo als eigentlich eher linker Schienenspieler, linker Verteidiger und so weiter vielleicht angedacht war. Aber ich hätte den mal ganz gerne vor Neubauer gesehen. Neubauer tatsächlich auf dem Platz, auch aufgrund der Standardmöglichkeiten, dass auch mal in der Ecke treten kann und so weiter. Und davor den Kokkolo. Und dann wäre es eben der Rochelt gewesen, den man rausnimmt. Aber nach dem Testspiel und auch, dass der schon so lange Teil der Mannschaft ist und, kann man jetzt, glaube ich, Rochelt nicht rausnehmen. Man würde ihm auch psychisch damit keinen Gefallen tun. Das hatte, glaube ich, Chris eben auch schon mal argumentiert. Aber wenn, ich könnte mir vorstellen, dass der Kokkolo, bei mir auch nicht Startelf, Tobi, aber dass der zur zweiten Halbzeit für Rochelt kommt und dann hat er vielleicht so einen Impact wie ein mir Namen entfallender Spieler, der einmal gegen Hamburg 15 gute Minuten hatte in der letzten Saison, nur dass er vielleicht diese 15 hat plus noch mehrere Spiele danach.
Aber wenn Kokkolo größter Hit seine Geschwindigkeit ist es nicht klug, ihn auf eine Position zu stellen, wo er nur noch 30, vielleicht 35 Meter bis zur Grundlinie hat. Der zündet die Geschwindigkeit, wenn er über die Mittellinie gehen kann und von da das Tempo aufnimmt. Weil Endgeschwindigkeit ist das eine, Beschleunigung das andere. Ich weiß nicht, ist der in den Beschleunigungswerten auch so gut?
Der ist antrittsschnell, ja. Also okay. Das heißt, da würde ich ihn tatsächlich vom Profil einem Bundu nur mit einer schnelleren Endgeschwindigkeit gleichsetzen. Ferdi, warst du überhaupt schon durch oder ist der André einfach völlig über den Mund gefahren?
So halb, aber das darf er natürlich. Ich bin am Ende bei Chakrun gelandet, weil ich verstehe Chris' Argument, Geschwindigkeit auf den Platz zu bringen und die Hertha damit vor Probleme zu stellen. Ich bin aber tatsächlich beim gegenteiligen Argument. Ich glaube, dass wir eine Hertha erwarten, die sehr, sehr tief stehen wird. Wir haben bei den Spielen von Hannover gegen Magdeburg hatten wir nie über 40% Ballbesitz mit Stefan Leitl. Im letzten Spiel gegen Magdeburg hatten wir 29% Ballbesitz. Die Hertha wird sich da hinten einmauern und uns nicht viele Räume geben. Ich glaube, dann haben es Spieler wie Kokkolo oder auch Bundu, die vor allem über ihre Geschwindigkeit kommen, die sich aber einfach in engeren Räumen ein bisschen schwerer tun, weil sie halt technisch mäßig sind oder okay sind. Die tun sich da schwerer, ihre Stärken auf den Platz zu bekommen. Ich habe gegen einen tiefstehenden Gegner, genauso wie gegen Kaiserslautern zum Beispiel, ich erwarte da schon ein relativ ähnliches Spiel. Ich habe immer gern gute Techniker auf dem Platz, die selber was kreieren können, die auch, wenn sie gar nicht so viel Geschwindigkeit haben, ins Dribbling gehen, sich was zutrauen. Das ist für mich ein Hussi Chakrun, das ist für mich ein Daisuke Yokota, das ist für mich weniger ein Jannik Rochel, das ist weniger ein Mustafa Bundu, das ist auch weniger ein Kokkolo, die schon einfach davon leben, wenn sie Räume bekommen. Ich glaube, diese Räume kriegen wir, solange es 0-0 steht, relativ wenig. Deswegen sind das für mich tolle Einwechselspieler, wenn wir dann vielleicht vorne liegen, wenn die Hertha dann auch ein bisschen was fürs Spiel machen muss. Solange wir da auf einen tiefen Hertha-Abwehrblock treffen, und ich gehe fest davon aus, dass Stefan Leitl diesen bringen will, solange habe ich die besten Techniker auf dem Platz. Das sind für mich auf den Halbraum-Zehner-Positionen Chakrun und Yokota.
Aber das Gute ist, das bedeutet, wir haben für beide Ansätze von Hertha, wie sie ankommen, haben wir die richtigen Spieler im Kader. Und können gegebenenfalls unsere Taktik durch Wechsel komplett umstellen und dem Gegner richtig wehtun.
Und das meinte ja auch Ferdi vorhin mit, wir haben den breiteren, stärkeren Kader als Magdeburg. Magdeburg konnte das nicht gegen Stefan Leitl 96, aber wir können das.
Und ich möchte noch eine Sache ergänzen, die mir so im Vergleich Hannover mit Hertha aufgefallen ist. Herthas Kader hat mich so ein bisschen auch an das Hannover der letzten Jahre erinnert. Die haben auch einige wirklich sehr, sehr gute Einzelspieler, aber die haben auch Positionen, die dann wieder so super durchschnittlich besetzt sind. Die haben auf der Bank nicht so viel. Und wir haben vielleicht gar nicht so super viel herausstechende Einzelspieler, sondern bei uns ist einfach das Kollektiv mit 20 guten Spielern, die alle in der Startelf spielen können, die wöchentlich unterschiedlich gut spielen, unterschiedliche Rollen haben. Deswegen, ich habe viel lieber unseren Kader, weil wir wirklich ein Kollektiv auf den Platz bringen und auch wie ein Kollektiv spielen, als diesen Einzelspielerkader, der halt dann aber auch einfach mit 2 Punkten und einem Tor nach ein paar Spielen dasteht, wenn Fabian Reese, Stefan Leitl nicht zur Rettung kommt.
Absolut, bin ich ganz bald hier. Also haben wir jetzt einen Haken auch an unsere Startelfs. Wunderbar. Tipps. André, du hast ja schon gesagt, du gehst vom 3-1 aus oder willst du nochmal korrigieren?
Nö, 3-1, 3-0, 4-1, sowas in dem Dreh wird sein. Also bleibe ich gerne beim 3-1, aber ich möchte einmal das noch präzisieren, was bei diesem 3-1 passieren wird, weil ich glaube, eine der großen Qualitäten, die wir für diesen Sieg brauchen werden und auch bekommen werden, haben wir nämlich noch gar nicht gesehen. Nämlich, das wird, weil Ferdi hat es richtig gesagt, Hertha wird sich da hinten ein bisschen einigeln, wird Distanzschüsse und Distanztore werden. Wir werden 2 Tore von außerhalb des 16ers sehen. Und das wäre dann eine Qualität, die uns in den letzten Jahren auch ein bisschen abging. Die letzten hatten wir mit unseren Amerika-Gänger. Und dementsprechend würde ich mich freuen, wenn wir da die Qualität zeigen. 2 Distanztore zum 3-1-Sieg. Und wenn das zutrifft, dann habe ich doch ganz gut getippt.
Ja, wer schießt die? Wer schießt die?
Das ist mir egal, ich kann gönnen.
Nee, aber du musst ja, du wirst ja dir...
Nein, dann musst du wieder dir Torschützen sagen.
Du wirst ja dann die Schusstechnik der Spieler angeguckt haben, wirst ja sicherlich auch jetzt sagen können, weshalb du glaubst, dass aus der Distanz...
Ja gut, Neubau
Spieler A und Spieler B. Okay, gut, Neubau und Asseco. Chris, du wolltest auch gerade noch was sagen.
Ich erinnere mich auch noch an den Amerika-Gänger, der aus der Distanz getroffen hat, weil ich schon ein bisschen älter bin. Clint Mattis fand ich auch immer ziemlich cool, den Cowboy.
Ne? Super, Tobi, du kennst ihn auch. Absolut, den kennen wir hier alle, außer fertig vielleicht. Chris, dein Tipp dann jetzt aber. Nicht nur Kessel Sprüche, jetzt auch mal hier raus.
Ich habe überlegt, ob ich Hertha zutraue, ein Tor zu schießen. Das wird davon abhängig sein, ob Reese einen guten Tag hat oder nicht. Ich glaube, wir schießen 3 Tore, deswegen sage ich, wir spielen 3-0. Aber gewinnen auf jeden Fall, Tore machen und jetzt bin ich bei Olaf Gita mal wieder nach einer Ecke mit dem Kopf. Ich glaube oder ich hoffe, ich wünsche mir, dass Pichi endlich trifft. Und ach komm, die letzte Bude macht Yannick Rochelt, weil er den Schwung aus dem Hamburg-Spiel mitnimmt.
Sehr schön. Ferdi, was glaubst du, wie es ausgeht?
Ich bin so ein bisschen zwischen 2 Szenarien am Hin- und Herschwanken. Das erste Szenario ist das für uns ein bisschen praktischere, dass wir nämlich relativ früh ein Tor schießen. Dann ist das Spiel in der Lage, wo wir, glaube ich, in einer sehr guten Position sind. Weil dann muss Hertha auch mal was fürs Spiel machen und das können sie einfach nicht. Die können nicht aufbauen, die kriegen im Mittelfeld nicht eingesetzt, die spielen einfach nur lange Bälle in die Spitze und flanken dann, was weniger überraschend jetzt nicht die Neuerfindung des Fußballs ist. Deswegen, wenn wir früh treffen, dann bin ich eigentlich sehr entspannt. Ich glaube aber eher, es wird ein zähes Spiel, das lange 0-0 steht und wir machen aber spät oder relativ spät das 1-0. Und nachdem ich schon Lukas Job bei der Taktik übernommen habe, muss ich auch Lukas Job beim Tippen übernehmen. Ich sage, Mustafa Bundu trifft endlich. Und wenn ich das sage und er dann immer noch nicht trifft, dann weiß ich auch nicht mehr, was helfen soll.
Dann spielt in Zukunft eben nicht mehr Mustafa Bundu. So, mein Tipp ist 2-0. Da bleibe ich auch. 96 wird kein Gegentor bekommen. Wir werden ein relativ schnelles 1-0 sehen. Es wird dann Spiel sein, wo wir ja immer wieder Gefahr laufen, dass vielleicht Hertha doch nochmal kommt und werden dann aber hinten raus in der 85. Minute, also kurz vor Schluss, dann die Sicherheit haben mit dem 2-0 und dann ist das Spiel im Sack. Und 96 wird nach 5 Spielen mit 5 Siegen und 15 Punkten an der Tabellenspitze stehen und dann schon 13 Punkte vor dem Big City Club sein.
Tobi, ich habe noch eine Frage zum Abschluss. Das dürfen auch gerne unsere ZuhörerInnen beantworten und mich darüber mal in Kenntnis setzen. Das Spiel gegen Hertha BSC ist ausverkauft, was natürlich am großen Erfolg der Mannschaft liegt, aber es ist eine absolut beschissene Anschlusszeit, meiner Meinung nach um 20.30 Uhr, einfach von der Zeit her. Meine Frage ist, wie seht denn ihr das? Ist das eine tolle Fußballzeit oder sind diese 13 Uhr, 13.30 Uhr, gut, 15.30 Uhr wäre uns am allerliebsten, sind das nicht die besseren Zeiten? Ich war baff erstaunt, dass das Stadion voll war, beim letzten Spiel aber nicht gegen Magdeburg. Also wie seht ihr das? Ist 20.30 Uhr eine gute Zeit?
Ja, also dann beantwortet doch die Frage einfach, die André gerade gestellt hat. Ist denn 20.30 Uhr für euch eine gute Anstoßzeit, ja oder nein? Oder ist es euch völlig egal? wir werden eine Umfrage starten auf unseren Kanälen und bin sehr gespannt und werden darüber natürlich auch dann in der nächsten Woche sprechen, was dabei rausgekommen ist. Gerade bei Exzellenten kann ich mir vorstellen, dass 20.30 Uhr nicht gut ist. Ich muss dann immer übernachten, zum Beispiel in Hannover. Aber ich will jetzt hier keinen natürlich beeinflussen. Also, die Frage wird gestellt werden, die Frage könnt ihr beantworten und dann werden wir darüber sprechen in der kommenden Woche. Also, vielen herzlichen Dank für diese Runde. Ich freue mich sehr, dass wir hier alle wieder beisammen sind, positiv gestimmt sind, immer noch. Kommt alle gut zum Heimspiel, zum Topspiel am Samstagabend ins Niedersachsenstadion. Und denkt bitte immer daran, 96 Allee. Und bis bald.
Ich hoffe, es hat euch auch so gut gefallen wie mir. Dann bis zum nächsten Mal. Euer Carsten Linke.
Hey Leute, ich bin's, euer Vitus und mach einen kurzen Einschub hier im Game Talk. Ghost of Yotei kommt am 2. Oktober 2025 exklusiv für PS5. Ein Action-Adventure, das ihr, besonders falls ihr Ghost of Tsushima-Fans seid, unbedingt auf dem Schirm haben solltet. Diesmal geht's in eine komplett neue Open World, in die Region um den Berg Yotei im nördlichen Japan des 17. Jahrhunderts. Alles frei erkundbar und atemberaubend schön, von verschneiten Gipfeln bis zu bunten Wildblumenfeldern. Das Kampfsystem ist dabei flüssiger denn je. Ihr könnt jederzeit zwischen Waffen wie Doppelkatanas, Orochi, Xarigama, Yari oder Schusswaffen wechseln und trainiert mit unterschiedlichen Sensei, um sie zu meistern. Und das Ganze eingebettet in eine spektakuläre emotionale Reise. Atsus Geschichte dreht sich nicht nur um Rache, sondern um Heilung und Erlösung. Wichtig? Ihr braucht keinerlei Vorwissen aus Ghost of Tsushima. Ghost of Yotei ist ein eigenständiger Titel mit eigener Story, eigener Welt und komplett neuen Figuren. Technisch schöpft das Spiel die PS5 komplett aus. Haptisches Feedback, adaptive Trigger, 3D-Audio, ultraschnelles Laden dank SSD und atemberaubende Grafik. Und sogar optimiert für PS5 Pro. Ghost of Yotei ab 2. Oktober 2025 exklusiv für PS5. Alle Infos dazu in den Shownotes.